Wie heißt du?
Ich heiße Ala Maso.
Was ist dein Job?
Mein Job ist hauptsächlich Leistungssportler zu sein. Durch den Stipendium ist es mir ermöglicht, zu trainieren und wie ein Profisportler zu leben.
Deine persönliche Bestzeit über 50 Meter?
Freistil ist 23,06.
Was ist der schönste Ort in Hannover?
Boah, gibt vieles. Linden, würde ich sagen.
Ja, ich komme auch aus Hannover. Ich muss kurz reingrätschen. Ich lebe auch in Hannover und das wäre meine Antwort gewesen.
Ah, perfekt.
Welchen Musikact wünschst du dir bei der Eröffnungsfeier in Paris?
Zum Einmarschen, meinst du?
Ja.
Survivor, würde ich sagen.
Gut.
Wie vertreibst du dir die Zeit, wenn du irgendwo warten musst?
Entweder Musik hören oder Videos angucken.
Das komplizierteste Wort auf Deutsch?
Ich glaube, lächerlich habe ich lange lernen müssen. Und lustigerweise ist es genau das gleiche übersetzte Wort auf Niederländisch, weil da fand ich lächerlich auch richtig komisch. Belachelijk heißt das auf Niederländisch. Und ich fand das Wort auch richtig komisch auszusprechen und vor allem noch zu lernen. Ich spreche auch Niederländisch, deswegen kann ich das so ein bisschen vergleichen.
Schmetterling, Brust oder Freistil?
Von Bequemlichkeit her Kraul, vom Stil Schmetterling.
Dein Lieblingsfilm?
Herr der Ringe.
Dein Lieblingsgericht der deutschen Küche?
Schnitzel mit Spagat und gekochte Kartoffeln.
Ah, wow, sehr, sehr gut.
Also das Deutscheste, was es gibt.
Und dein Lieblingsgericht der syrischen Küche?
Das heißt Yabra, das sind quasi die Weinblättern gefüllt. Es kommt nicht originell aus Syrien, aber wir haben unsere eigene Variante zum Kochen sozusagen erfunden und das finde ich leckerer als die Originale.
Und damit herzlich willkommen zur 5. Folge bei Deine Ideen, Deine Spiele, der Podcast.
Deine Ideen, Deine Spiele, das ist die neue Dialoginitiative des Deutschen Olympischen Sportbundes. Der DOSB ist der Dachverband des deutschen Sportes. Und er hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam und mit dir und mit euch olympische und paralympische Spiele wieder nach Deutschland zu holen.
Über 50 Jahre ist es her, dass Olympia zum letzten Mal in Deutschland stattgefunden hat, 1972 in München. Wir wollen in unserem Podcast Argumente sammeln, warum es an der Zeit ist, das zu ändern. Aber wir wollen auch mit Menschen ins Gespräch kommen, die sagen, Olympia lieber nicht in Deutschland. Wie können nachhaltige Spiele aussehen? Wo und wann sollen sie stattfinden? Wie kann der Breitensport profitieren? Diese und viele weitere Fragen wollen wir mit unseren Gästen aus Sport, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft besprechen. Mein Name ist Ninia Lagrande. Ich bin Moderatorin, Autorin, Podcasterin, Sprecherin und Schauspielerin.
Ja, und ich bin Felix Loch. Ich durfte schon 4-mal bei Olympischen Winterspielen an den Start gehen und habe 3 Goldmedaillen im Rennrodeln gewonnen. Ja, bevor wir vielleicht in 12 oder 16 Jahren olympische und paralympische Heimspiele ja vielleicht feiern dürfen, finden in 2 Wochen aber erstmal die Olympischen Spiele in Paris statt. Dort wird dann auch unser heutiger Gast an den Start gehen.
Ala Maso ist 24 Jahre alt, wohnt im wunderschönen Hannover und wird in Paris als Schwimmer an den Start gehen und das als Mitglied eines ganz besonderen Teams. Ala ist 2015 aus Aleppo nach Deutschland geflüchtet und tritt gemeinsam mit 35 anderen AthletInnen für das IOC Refugee Olympic Team an, also das Olympia-Flüchtlingsteam. Darüber und über viele andere Themen wollen wir heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Ala Maso.
Dankeschön.
Hallo, servus, Ala. Du, allererste Frage. Was sind deine ersten Erinnerungen an Olympische Spiele?
Das allererste Mal, als ich über Olympia was gehört habe, war im Training. Ich glaube, das war nach den Sommerspielen 2008, wo die ganzen Leute noch über Michael Phelps gefiebert haben, als er seine 8 Goldmedaillen geholt hat in Bikin. Aber für mich war es nicht nur das Erfolg von Michael Phelps, was so eye-catching war, sondern auch eigentlich eine ganz andere Schwimmer, der aus Australien kommt, Ian Thorpe, ist für mich der Kindheitsheld gewesen mit seiner ungewöhnlichen Anzug, was er immer angezogen hat. Und es ging darum, dass normalerweise schwimmen wir im Training oder für mich in dem Alter auch immer im Wettkämpfen mit normalen Schwimmhosen oder halt maximal so ein Jammer-mäßig, was halt bis kurz vor den Knie geht. Und plötzlich sieht man jemanden an den Start, der mit seinem Vollkörperanzug, die wirklich bis zum Hände geht und unten bis zum Fußgelenk, was halt auch sehr beeindruckend und für jemanden, der noch 8 Jahre alt ist, der noch Animes schaut und so ganz viele Superheldenfilme oder was auch immer. Und dann sieht man jemanden, der so mit so einer Jumpersuit-mäßig an Start geht. Da freut man sich natürlich als Kind und nimmt man sofort die Person als Idol. Und damit hat es wirklich für mich angefangen mit den Olympischen Spielen und dort auch Idolen zu suchen. Und natürlich der Schlacht, sagen wir so, zwischen Michael Phelps und Ian Thorpe, über die 200 freisteht, das war auch eine Klasse. Die beiden sind mit den schnellsten Zeiten aller Zeiten dort damals noch geschwommen und immer Erste, Zweite gewesen, sei es bei den Olympischen Spielen oder bei den Weltmeisterschaften. Und das war natürlich immer sehr, sehr interessant von den großen Jungs immer zu mitbekommen im Training und dann am nächsten Tag gleich nochmal am Fernseher gucken, dass man noch in Diskussionen teilnehmen darf und so tun, als hätte man alles verfolgt. So hat es für mich mit den Olympischen Spielen angefangen und eigentlich nur über das Zuhören von älteren Leuten, von meinem Bruder, der auch mit im Training war und an der Diskussion teilgenommen hat mit den anderen. Und ja, das war der Anfang.
Wow.
Ich erinnere mich auch an die Diskussion rund um den Anzug von Ian Thorpe, was für Vorteile er jetzt davon hat und so. Es war so die Zeit, als meine Schwester auch als Jugendliche Leistungsschwimmen gemacht hat. Und da war das ein sehr großes Thema bei uns zu Hause. Du hast ja auch sehr früh mit dem Schwimmen begonnen und bist in Syrien bereits im Alter von 9 Jahren Landesrekord über 50 Meter Freistil in dieser Altersgruppe geschwommen. Waren der Profisport und auch die Olympischen Spiele schon in deiner Kindheit ein großes Ziel?
In der Zeit auf jeden Fall noch nicht. Ich bin quasi mit Schwimmen aufgewachsen. Ich kann mein Leben so gut wie gar nicht erinnern, ohne Schwimmen da als Teil davon zu haben. Es kommt natürlich auch dadurch, dass mein Vater selber geschwommen ist und nach seiner Rente hat er beschlossen, als Schwimmlehrer sozusagen, als Nachfolger für seine Karriere zu anfangen. Das macht er auch bis jetzt mit 76, 75 ist mein Vater, glaube ich, macht er immer noch. In Mai fängt immer seine Saison an. Dann hat er 3 bis 4 Monate Sommerzeit in Syrien, wo er dann Kindern beibringt zu schwimmen und die Basis an Schwimmen sozusagen zeigt. Die Kindern dann, die sich, sagen wir so, gut entwickeln könnten, dann würden sozusagen Leute von Vereinen gerufen, die auch die Leute oder die Kindern anschauen beim Schwimmen und wenn die merken, okay, da können wir was rausmachen, dann landen die Kinder natürlich bei Vereinen weiter. So war das der Fall bei mir mit 7. Also ich habe 3 Jahren quasi bei meinem Vater trainiert und oder gelernt und dann würde ich an Vereine weitergeleitet. Und wie eben gesprochen, mit 9 habe ich meine erste Nationalmedaille geholt auf unser Jahrgang. Und mit 11 habe ich den nationalen Rekord aufgestellt, der bis heute auch noch steht.
Wow.
Ja, und ich sag mal so, der wird auch ein bisschen stehen. Ich habe es leider ein bisschen zu schwer gemacht für die anderen Kinder, aber kann ich leider daran nichts ändern.
Ja,
Ja,
gehört auch mit dazu.
es war eigentlich eine lustige Geschichte mit dem Rekord, weil das letzte Mal, dass er gebrochen war, war 1999. Und bis 2011, also in dem Jahr, wo ich es auch geknackt habe, haben wir, beziehungsweise ein Kollege von mir aus Syrien und ich haben die ganze Zeit versucht, diesen Rekord zu brechen. Ich habe 3 Versuche gemacht, habe ich es nicht geschafft. Er hat 2 Versuche und beim zweiten Mal geschafft. Und direkt nachdem er den Rekord aufgestellt hat, beim nächsten Wettkampf gleich, habe ich dann seiner gebrochen. Natürlich, für mich war eigentlich der Jagd nach dem Rekord, der 11 Jahre stand, habe ich leider nicht geschafft, aber ich könnte natürlich seinerzeit nochmal gleich bestätigen und das hat mich natürlich auch gefreut und bis heute steht die Zeit und ja, ich hoffe, dass sie auch schnell mal wieder gebrochen wird, dass wir auch in Syrien mal wieder schnelle Schwimmern als Youngstars, sagen wir so, wieder zu bekommen und ja, abwarten.
Wow. Ja, 2021 wurde dann dein Traum, wie soll ich sagen, endlich Wirklichkeit. Du wurdest für das IOC Refugee Team, Olympic Team nominiert. Das hat sich dann so angehört.
Thank you very much. And now it's my privilege to announce the athletes of the IOC Refugee Olympic Team Tokyo 2020. Swimming, Alaa Maso.
Das war der Moment aus der Verkündungszeremonie des IOC mit dem Thomas Bach, wo er das gesagt hat. Ist dir das dann alles so, wie soll ich sagen, wann ist dir das klar geworden? Du darfst zu Olympia fahren, die Spiele 2020, beziehungsweise es war ja dann 21 in Tokio. Was ging dir da durch den Kopf? Was waren so die ersten Gedanken? Wow, ich bin jetzt da mit dabei. Bei mir ist lang, lang her. 2010 war es bei mir das erste Mal. Hammer, oder?
Ja, ich habe auch gerade ein bisschen Kopfkino gehabt, mal an die ganzen Momenten. Solchen Momenten würde ich auch immer noch mal erleben können. Es sind sehr, sehr emotionale Momenten und sehr zufrieden Momenten sozusagen, wo man auch wirklich die zufrieden oder wenn man sich wirklich zu 100% zufrieden fühlt, für einen kurzen Moment. Ja, ich erinnere mich immer noch, mein Name wurde als allererstes im Team bekannt gegeben, damals für die Spiele 2021. Dieses Mal musste ich auch ein bisschen lange warten und ich habe langsam angefangen, auch mir Gedanken zu machen, warum kommt mein Name nicht vor noch. Weil wie gesagt, in Tokio wurde ich halt ri richtig gegönnt, sagen wir so, und ich war als erstes, der Präsident, der Herr Bach, hat gesagt, okay, wir nennen jetzt das Team und als allererstes kam Swimming Alaa Maso und dann dachte ich mir, boah, jetzt kannst du so viel reden, wie du willst. Ich habe meinen Platz dort. Ich habe mich auch live am Video gefreut. Die Kamera ging auch nicht weg. Ich wollte auch meine Emotionen nicht zurückhalten. Wir sollten uns aber auch wir sollten auch diese Freude zeigen und nicht zurückhalten. Also von daher hat alles richtig gepasst und ja, das zweite Mal habe ich natürlich, wenn nicht, dann umso mehr noch gefreut, als wie beim ersten Mal. Gerade noch, dass ich jetzt ein erfahrener Schwimmer bin, als der in 2021 in Tokio war. Ich habe jetzt 4 Weltmeisterschaften Erfahrungen mitgenommen, oder die würde ich mitnehmen nach Paris. Ich habe einen Europameisterschaften Erfahrungen, die ich auch mit nach Paris mitnehmen würde. Das hat mich natürlich auch alles weitergebildet und weitergeholfen bei Erfahrung oder erfahrener Schwimmer zu sein. Und ich bin auf jeden Fall bereit auf alles, was zukommt in Paris. Und freue mich riesig auf den Rennen.
Wir bleiben noch mal einen Moment in Tokio. Bei der Eröffnungsfeier gab es dann so einen ganz besonderen Moment, der auch in den sozialen Medien um die Welt ging. Du hast im Stadion in Tokio deinen älteren Bruder Mohammed umarmt, mit dem du 2015 gemeinsam aus Syrien geflüchtet bist. Der ist ebenfalls nicht ganz unsportlich und ist auch bei Olympia 2020 an den Start gegangen, und zwar im Triathlon für euer Heimatland Syrien. Was hat es dir bedeutet, diesen Moment und die Spiele in Tokio mit deinem Bruder zu teilen?
Das war für uns beide die große Freude, weil also Mo und ich haben immer an dem gleichen Zimmer gewohnt. Seitdem wir Kindern waren, haben wir immer ein Zimmer geteilt. In Deutschland wohnen wir auch zusammen in einer WG. Und immer als wir über Sport und über Olympia und so geredet haben, ging es darum, boah, wie geil wäre das, wenn einer von uns es schafft dahin. Ich wusste von Mein Bruder hat in 2018 ein Projekt gestartet, die hieß Mo to Tokyo. Und quasi würde dort über Sponsoren und über viele Firmen, die ihm auch diesen Weg ermöglichen wollten, unterstützt. Und bis er auch letztendlich seinen Traum und sein Projekt geschafft hat und hat sich zu den Spielen qualifizieren können. Und ja, dort zusammen zu sein, haben wir es natürlich nie besser vorgestellt. Man hat, wie gesagt, immer über diesen Traum geredet und dann plötzlich steht man dort zusammen und als sportliche Familie, sagen wir so, das hat eine sehr große Bedeutung und auch natürlich nicht nur für uns, sondern auch für unsere Eltern, die auch quasi Teil ihres Traums durch uns sozusagen auch miterleben könnten, weil zum Schluss haben wir ja auch ein bisschen unsere Eltern zu bedanken für den Sport. Mein Bruder hat auch mit Schwimmen angefangen, das heißt, er sprang ja auch aus der gleichen Sportart sozusagen.
Du hast ja gerade gesagt, jetzt muss ich da gleich reingrätschen, weil das finde ich spannend. Als Triathlet ist eh klar, Schwimmen, du hast es eh gerade angesprochen, gehört mit dazu. Nicht nur am Rad und Laufen, sondern natürlich auch Schwimmen im Wasser. Gibst du ihm ab und zu noch Tipps oder freut er sich über die Tipps oder nicht mehr?
Nee, also das Ding ist, also klar, er schwimmt auch, aber für ihn ist halt Schwimmen eine ganz andere Sportart als für mich sozusagen. Also ich glaube, das Einzige, was wir oder was wir zusammen teilen an Schwimmen, ist halt das Wasser, mehr nicht, weil er schwimmt eine ganz andere Stil als ich. Ich muss mich natürlich innerhalb von meiner 25, nein, 25 wäre sehr schlecht, 22 Sekunden Wettkampf innerhalb in der kurzen Zeit alles ausgeben. Mein Bruder muss seine Kraft auf eine Rennen, die knapp 2 Stunden geht. Ich glaube, für ihn 2 Stunden ist genau wie 25 für mich. Ich glaube, so eine Stunde 45 Wettkampf,
Also
der
ich, ganz kurz, ich wäre auch eher bei den 22 Sekunden dabei.
Ja, genau. Und für ihn ist auch so ein das Schwimmen spielt halt natürlich eine sehr wichtige Rolle, aber es geht da mehr um den Taktik, wie man seine Kraft so sparenmäßig, wie es geht, verwendet, aber auch man muss halt auch nicht locker schwimmen oder laufen oder Radfahren. Und bei mir geht das halt ganz anders, deswegen kann ich da wenig Tipps geben, aber alles um den Sport herum, so was im Kraftraum zum Beispiel gemacht werden kann oder was an Nahrung, Ergänzungsmittel oder Ernährung generell, da ist mein Bruder sehr gut gebildet. Er hat in Syrien auch Sport studiert, bis an seine letzte Semester. Er hat 7, glaube ich, geschafft und die letzte musste er abbrechen, da wir auch flüchten mussten. Und ja, da ist er auf jeden Fall sehr gut vorbereitet und mit ihm kann man auch sehr gut über vieles, was bei Ernährung und Krafttraining und alles, was außerhalb des Wassers geht, sehr gut unterhalten.
Du hast gerade schon gesagt, ihr lebt zusammen in der WG, also in Deutschland. Dein Bruder ist dann aber 2021 gemeinsam mit 5 anderen Sportlern für das syrische Team an den Start gegangen. War das für dich nicht möglich und würdest du auch gern für das syrische Team starten?
Für mich war das unmöglich, da ich keine Kontakt habe zu dem syrischen Schwimmverband. Wenn wir das so überlegen, ich bin mit 15 aus Syrien raus, mein Bruder ist mit 23 aus Syrien raus. Das heißt, er hat in Syrien viel mehr Kontakt bauen können und viel mehr Kontakte haben können als ich. Und deswegen war es für ihn auch möglich, an den Start zu gehen mit dem syrischen Team. Für mich nicht. Und ich sage mal so, für mich ging es mehr darum, meinen Traum zu erfüllen. Wäre das jetzt mit dem syrischen Team oder mit dem Refugee-Team, hätte es für mich wirklich gar keine Rolle gespielt. Ja.
Okay, wow. Ich finde das beeindruckend. Ja, du stehst jetzt kurz vor deinen zweiten Olympischen, ja, Spielen, jetzt in Paris. In welchen Disziplinen wirst du am Start oder ja, gehst du an den Start? Und was sind so deine Ziele? Also, wie schaut das aus? Was hast du dir vorgenommen? Wo soll es hingehen, die Reise?
Ich bin mit 50 Freistil an Start in Paris. Meine Ziele habe ich paar Sachen heimlich für mich genommen und paar Sachen öffentlich. Natürlich für mich möchte ich gerne eine bessere Platzierung haben als in Tokio. In Tokio war ich, glaube ich, 41. oder so. Für mich wäre dann eine bessere Platzierung schon mal gut. Ja, was Zeit angeht, habe ich natürlich, wie gesagt, was vorgenommen und wir haben das auch aufgeschrieben und würden halt gucken, dass wir den Zeit auch schaffen. Ja.
Die Schwimmerinnen und Schwimmer haben ja traditionell in der ersten Woche der Spiele ihre Wettkämpfe und dann in der zweiten Woche viel Freizeit in Häkchen. Worauf freust du dich mehr, auf deinen Wettkampf oder das Erlebnis Olympia in Paris, diesmal auch ohne pandemiebedingte Einschränkungen wie vielleicht noch in Tokio?
Ich freue mich auf jeden Fall auf beide. Ich war noch nie in Paris. Ja, ich habe vieles über Paris gehört. Würde ich gerne abchecken.
Okay, ja, da gibt's, also ich bin mir sehr, sehr sicher, einiges zu sehen. Also Paris, ich bin gespannt, ich bin bei den Paralympics dort, darf mir die Paralympics dort vor Ort anschauen. Bin mega gespannt, was dort los ist. Ja, du hast es vorher schon gesagt, dein Bruder war bei Olympia, dein Vater ist Schwimmtrainer. Also eigentlich, ich muss ja fast sagen, so ein bisschen wie bei mir. Mein Vater ist auch Trainer. Es liegt so ein bisschen bei uns in der Familie, ein bisschen, wie soll ich sagen, fast im Blut der Sport. Aber wie ist es bei dir? Was hat dir der Sport für dein Leben? Was hat der Sport für dein Leben gelernt? Also was hast du mitgenommen bis jetzt? Ich hoffe, dass natürlich noch einiges dazukommt. Aber was hat dir der Sport bis jetzt so gezeigt? Was hat dir der Sport mitgegeben für dein Leben?
Die größten Sachen, die man vom Sport lernt, ist auf jeden Fall geduldig zu sein. Für den, was man haben will, auch was tun. Denn nichts kommt aus dem Nichts. Und bei Sport ist das genauso klar. Wenn man Talent hat und mit Talent geboren ist, dann ist das, mag sein, etwas einfacher. Auch die talentierte Leute müssen auch was dafür machen. Da bleibt nichts übrig sozusagen und nur zu Hause sitzen oder weil dein Talent, wie gesagt, irgendwann mal aufhört und ja, sowas lernt man auch beim Sport, dass man auch nicht stressen soll, wenn man irgendwas haben will, dann und auch nicht beim ersten Mal klappt, dann hat man halt immer eine zweite Chance und klar ist das nicht immer möglich, sagen wir so, wenn man jetzt bei so einer große Event ist und dort unbedingt gute Leistung haben will, dann ist das natürlich, mag auch nur so ein One-Shot Sache sein und wenn man die nicht trifft, dann muss man halt auch 4 Jahre warten, aber ich glaube, durch den nochmal machen und nochmal machen und wiederholen vom Training und Wettkampf und dann lernt man auch diese Disziplin und diszipliniert zu sein und das bringt einem nicht nur im Sport weiter, sondern auch im Berufsleben oder in Beziehungen oder was auch immer, diszipliniert zu sein und ja, ein geduldiger Mensch zu sein.
2011 ist dann der bis heute andauernde Krieg in Syrien ausgebrochen. Aus friedlichen Demonstrationen während des arabischen Frühlings entwickelte sich ein gewaltsamer Bürgerkrieg. Diktator Assad bombardierte die eigene Bevölkerung und auch der sogenannte Islamische Staat und Rebellenmilizen griffen Zivilisten an. Wie drastisch hat sich euer Alltag durch den Ausbruch des Bürgerkriegs verändert?
Das Schlimmste, was ich sofort durch den Krieg erlebt habe, ist natürlich das Bruch an Training. Ich habe vom Anfang des Krieges, ungefähr März 2011 hat es angefangen, bis es bei uns in Aleppo wirklich los war, sind es vielleicht 2 Monate später oder sind es 2 Monate hin. Ich glaube, Mitte des Jahres hat es auch dann richtig bei uns in Aleppo angefangen und dann ging es auch erstmal mit Demonstrationen an und dann würden die Leute natürlich auch mit Gewalt bekämpft sozusagen von der Regierung her und was halt auch zu einem Zivilkrieg, wie halt auch in den ganz anderen Städten geführt hat. Wie gesagt, das Erste, was wir gemerkt haben, wir können halt nicht mehr trainieren zum Beispiel. Für mich als Kind war das natürlich ein der Highlights an dem Tag, wenn man einen langweiligen Schultag hatte.
Klar,
oder
ja.
dann freut man sich auch natürlich den ganzen Tag noch aufs Training. Und irgendwann ist das uns auch weggenommen. 2012 ging es weiter, dass wir auch Schule abbrechen mussten, da es auch nicht mehr sicher war, dass man zusammen zum Beispiel auch zur Schule war. Ich habe auch in Syrien ungefähr 1,5 bis 2 Kilometer ungefähr vom Front gewohnt. Also wir haben wirklich alles mitbekommen. Man hat die Flugzeuge bombardieren gesehen, man hat auch die Panzer, die durchfahren an den Orten, wo halt wirklich Front war, was war. Meine Schule war ungefähr 2-3 Straßen weiter von dem Ort, wo wirklich alles, was in Aleppo ist, passiert ist, oder alles, was angefangen hat, in Aleppo passiert ist. Da war meine Schule ungefähr 700, wirklich maximal 700 Meter entfernt. Deswegen war das für uns natürlich auch sehr unsicher. Und gerade so in 2012, wo es wirklich tägliche Bombardieren gab und da denkt man wirklich, ist es wichtiger, am Leben zu bleiben oder ist es wichtiger, zum Training oder zur Schule zu gehen? Und für uns haben wir halt natürlich immer dafür fürs Leben entschieden. Und irgendwann ging es damit auch dann los, dass man wirklich gar kein Training mehr hat. Zwischendurch war das mal vielleicht einmal die Woche, dass man es auch wirklich rausschafft. Und manchmal waren es auch wochenlang, wo man es wirklich 3-4 Mal länger überlegen sollte, ja.
Da läuft es mir, ich muss kurz sagen, eiskalt den Rücken runter. Also wenn du darüber sprichst, wow, finde ich einfach nur krass. Hast du noch Freunde, Verwandte in Aleppo oder haben die alle die Stadt bzw. das Land verlassen?
Mein Vater ist der Einzige, der noch in Syrien lebt von unserer Familie. Mit dem natürlich halte ich immer Kontakt über Videocalls oder normale Calls und man telefoniert oder sieht sich so übers Handy 2-3 Mal die Woche. Meine Mutter und meine Schwester, der Rest meiner Familie sozusagen, die wohnen in der Türkei. Und also das Einzige, was ich auch sehr schlimm finde an dem Land verlassen, um es auch klarzustellen, erstmal, für mich ist Heimat nicht der Ort, wo man geboren ist, sondern wo man sich wirklich als wohlfühlt und wo man auch diesen Ort Heimat bezeichnet sozusagen.
Ja.
Und das ist für mich, um ehrlich zu sein, mehr Deutschland gewesen, als es Syrien immer oder je war. Ich bin mit 11 aus Syrien weg. Als Kind habe ich auch in meiner Kindheit nur Krieg gesehen. Und deswegen, ich sag mal so, es ist natürlich nicht schade, dass ich nicht mehr da lebe, aber für mich ist natürlich immer dieses Thema Freunde, Schulfreunde, die Leute, die man einfach mit denen man einfach aufgewachsen ist, das ist natürlich immer schwierig, wenn man rückblickt und sieht, wie viel man dort hatte und plötzlich ist da kein Kontakt mehr oder sehr niedriger Kontakt oder wie gesagt auch fast gar nicht. Das ist natürlich schade, wenn man sich überlegt, wie viel man mit diesen Leuten oder mit den Menschen dort erlebt hat. Aber das Leben geht immer weiter und wie gesagt, man kann sich ein Zuhause überall machen und das habe ich auch in Deutschland gemacht und deswegen ist das für mich nicht so schlimm. Ich habe hier genauso gute Leute kennengelernt und finde ich nicht mehr so krass schlimm wie am Anfang.
Ja, 15 und 22 warst du und dein Bruder, wo ihr aus Syrien geflüchtet seid. Ihr wart 11 Tage lang unterwegs. Ich finde das einfach nur krass, muss ich einfach wirklich so sagen, über die Türkei, Griechenland, Balkanroute bis nach Deutschland und dann weiter in die Niederlande, wo ihr Freunde und Verwandte habt. Dort wart ihr dann auch, seid ihr erstmal untergekommen, habt sofort mit Sprachunterricht begonnen. Finde ich wirklich auch, ja, du hast vorher schon gesagt, du kannst Niederländisch genauso. Wirklich richtig gut. Du bist dann weiter zur Schule gegangen. Doch nach 6 Monaten wurde wieder zurück nach Deutschland geschickt, weil ihr ja dort registriert worden seid. Ich weiß, wie das funktioniert alles. Mhm. Zunächst nach Osnabrück. Dein Bruder, wir erinnern uns schon, damals ein sehr guter Triathlet, nahm in dieser Zeit Kontakt zu Hannover 96 auf. Der Verein hat die größte Triathlon-Abteilung in Norddeutschland. Ist richtig was los, muss man wirklich so sagen. Wie wichtig war es für dich, wirklich diesen Sport zu haben, um zunächst in Holland beziehungsweise dann in Deutschland wirklich auch Fuß zu fassen? Ich muss jetzt da noch ganz kurz reingrätschen, weil wir haben einen Verein bei uns gegründet, jetzt mit dem Krieg in der Ukraine, und wo wir auch über den Sport wirklich Menschen hier bei uns in Deutschland integrieren. Und das ist wirklich, was der Sport kann. Du wirst es uns wahrscheinlich gleich noch ein bisschen hoffentlich auch schildern. Ist einfach schön zu sehen. Man braucht nicht viel. Sport erklärt sich meistens immer von selber. Man wird dort eigentlich, zumindest habe ich bis jetzt so mitbekommen, immer super aufgenommen in den Vereinen, egal wo man dort eigentlich auch ankommt. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Jetzt die Frage direkt an dich. Wie war es da bei euch mit dem Sport? Ich hoffe, es hat gut funktioniert.
Ja, Sport hat auf jeden Fall eine sehr große Rolle gespielt bei uns. Jetzt nicht nur, man kann den ganzen Tag darüber sprechen, wie wichtig oder wie gesund und wie was auch immer Sport für den Körper oder generell für den Mensch ist. Aber geistig ist Sport auch sehr wichtig. Ganz besonders für mich ein Sport wie Schwimmen, das braucht ein sehr, sehr starkes Mindset. Ich meine, letztendlich ist deine Schwimmtraining quasi nur hin und runter schwimmen. Und man muss schon wirklich ein sehr stabiles Mentalität haben, um das zu schaffen. Und das kommt natürlich aber auch nicht mit dir geboren. Da trainiert man auch sowas. Und von der anderen Seite ist natürlich der Kontakt zu anderen Menschen sehr wichtig und wirklich unschlagbar, was man durch Sport alles an Kontakte bekommt. Sei das jetzt für die Sprache lernen wichtig, sei das für die einfach für den Rauskommen aus dem Alltag. Ich meine, man hat von sehr vielen geflüchteten Leuten gehört, die irgendwann mal in Deutschland oder in Holland oder wo auch immer gelandet sind und depriviert sind oder Depressionen haben oder solchen mentale Krankheiten, sagen wir so, weil man halt nichts zu tun hat. Also ich meine, ich komme selber aus Syrien und weiß, es ist nicht unhäufig, dass Leute an Sportarten so teilnehmen, außerhalb, weil es wichtig ist, um einfach im Sport zu bleiben. Und diese Gründe, wie Leute kennenlernen und wie aus dem Alleinesein rauskommen, nicht wirklich erkennen. Und da muss man wirklich mehr daran arbeiten, um zu ändern, dass Sport nicht nur gut für dich als Mensch, also zum Gesundbleiben, sondern auch für deine mentale Kraft und für deine mentale Stärke auch wichtig ist. Durch den Sport kommt man halt einfach raus, man lernt neue Leute kennen. Bei meinem Fall in einem anderen Land zu leben, hilft das natürlich beim Sport, beim Sprachlernen. Man bekommt auch andere Begriffe, die man zum Beispiel in der Schule vielleicht nicht lernen würde oder auf der Straße vielleicht in der Einkaufszentrum nicht lernen würde. Das ist auch was Cooles halt, dass man auch und vor allem man hat auch irgendwas zu machen. Und ganz besonders hat man immer noch so ein Safe Zone, wenn man sich wirklich down fühlt oder wenn man sich nicht so motiviert oder an dem Tag einfach keinen guten Tag haben, dann weiß man, boah, ich habe so diesen einen Ort, wo ich hingehen kann, wo ich weiß, danach mir wird's gut gehen. Das ist für mich der Sport, jetzt abgesehen von den ganzen Erfolge oder Freude, die man hat, wenn man irgendwas geschafft hat, eine Bestzeit oder eine Medaille irgendwo oder was auch immer. Das ist natürlich immer als für mich immer als zweiter Platz und nicht unbedingt ganz vorne. Der Spaß zu haben daran ist halt wirklich das, was zählt.
Du bekommst halt einfach, ich würde mal sagen, einfach den Kopf halt mal frei. Du kannst halt einfach mal, musst du, weil wenn du jetzt, sag ich mal, schwimmen gehst, dann kannst du nicht über irgendwelche anderen Sachen nachdenken. Weil wenn du trainierst, dann musst du voll bei dir sein. Du hast es ja gerade gesagt. Und das ist, glaube ich, ja, für den Kopf einfach unglaublich wichtig. Und das tut einfach dann, glaube ich, extrem gut, wenn man da einfach wirklich abschalten kann.
Ich fasse nochmal so ein bisschen die Geschichte deines Teams zusammen. Ausgelöst durch die großen Fluchtbewegungen im Jahr 2015 setzte das IOC damals ein eigenes Stipendienprogramm auf, das FlüchtlingsathletInnen in der Fortsetzung ihrer leistungssportlichen Laufbahn unterstützen sollte. Das Herzstück dieses Programms war das Refugee Olympic Team, also ein Team für geflüchtete AthletInnen beim größten Sportevent der Welt, Olympia. Seine Premiere feierte das damals 10-köpfige Team bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 und 2021 in Tokio gingen dann 29 SportlerInnen an den Start. Du warst einer von ihnen. Wie ist der Zusammenhalt in diesem Team?
Ich finde, wir haben uns als Team sehr gut zusammengefunden. Wir haben ein kleines Team Bildung und Team Kennenlernen vor den Spielen gemacht. Wir sind zu Gast in Katar, in Doha gewesen für ein wenig Tage, wo wir auch einander kennenlernen könnten, Trainingsmöglichkeiten angeboten bekommen haben. Und ja, es hat sich auf jeden Fall sehr gut für uns oder es war auf jeden Fall sehr gut für uns, nochmal diese kurze Phase miteinander zu haben, wenn man dann auch gleich gemerkt hat, okay, wir sind wirklich wie ein Land sozusagen. Wir repräsentieren dort eine Fahne mit ganz viele Ideen hinter sich. Ich meine, wir sind am Ende das Team von der Verband. Das heißt, die Werte von dem Verband mussten wir auch vertreten, abgesehen jetzt davon, dass wir eine sehr große Nation repräsentieren. Es gibt jetzt natürlich über 100 Millionen Geflüchtete auf der Welt. Damals in 2021 waren es, glaube ich, rund 80, wenn ich mich gut erinnere. Das heißt, wir repräsentieren ein Land, der ungefähr so groß wie Deutschland an der Bevölkerung her. Das war auf jeden Fall eine sehr wichtige Motiv für uns als Team, dort zu sein und miteinander wirklich wie ein, auch wenn wir uns jetzt erst vor einer Woche so richtig kennengelernt haben, haben wir dort, finde ich persönlich, sehr gut hinbekommen, uns als Team zu verhalten und ja, mit den ganzen Mediastress oder was auch immer, sind wir sehr gut umgegangen auch. Und ich finde, manche haben sogar fantastische Ergebnisse geholt. Zum Beispiel Kimia hat die Olympiasiegerin von 2016, glaube ich, geschlagen bei Judo, glaube ich. Ich bin mir unsicher da, bei Kampfsportarten, wie die alle heißen. Aber ich glaube, wir sind so weit gekommen, dass sie sogar eine Olympiasiegerin von 2016 geschlagen hat. Und das ist schon eine gute Leistung, würde ich sagen.
Beeindruckend.
Ja.
Krass.
Ich glaube, sie hat
Jetzt
es
muss
auch
ich
leider
kurz.
als Vierter beendet. Und als Sportler weiß man immer, vierter Platz ist immer die Hölle.
Kann ich mitreden, ja?
In Schwimmen kommt natürlich noch die neunte Platz dazu, weil neunte Platz ist immer heißt,
Ja,
nicht Finale
es
geschafft.
ist nicht. Ja.
Und vierte Platz ist immer nicht auf dem Podium. Und das ist natürlich immer sehr bitter.
Das stimmt. Kann ich mitreden, aber ich habe es ja 22 erlebt. Ich habe es auch gesagt, einer muss halt am Ende leider immer Vierter werden.
Ja, leider.
Gehört im Sport mit dazu.
Das stimmt.
Also, sowohl im Team 2016 als auch 2021 war Yusra Mardini dabei. Yusra ist wahrscheinlich die bekannteste Athletin aus eurem Refugee-Team. Ihr kennt euch bereits seit Kindheitstagen aus Aleppo und 2022 lief dann ihre Geschichte auf Netflix. Der Film hieß Die Schwimmerin oder heißt Die Schwimmerin. Unter anderem hat auch Matthias Schweighöfer dort mitgespielt. Wie wichtig ist, dass solche Geschichten in diesem Fall auf großer Leinwand erzählt werden oder gezeigt werden?
Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass unsere Geschichten auch groß gezeigt würden. Ich glaube, Yusra spielt dort nicht nur ihre eigene Rolle, denn den Weg, den sie gegangen ist, sind Millionen von Menschen gegangen und gehen immer noch Tausenden von Menschen oder sogar, wenn nicht Hunderttausenden von Menschen monatlich, wenn wir jetzt nicht übertreiben. Und es gibt sehr viele Vorurteile oder Vorurteile an viele geflüchtete Menschen, die auch durch solchen Geschichten und wenn man sieht, was geflüchtete Menschen auch durchleben und erlebt haben, dann könnte es auch diese Vorurteile auch ändern und vielleicht auch nicht nur, weil klar, wir erwarten immer oder ich sag mal so, die westliche oder die Länder, die auch Flüchtlinge aufnehmen, erwarten immer, dass die geflüchteten Menschen sich in der neue Community und in der neue in dem neuen Land sich integrieren, was aber auch nicht gemacht oder oft nicht gemacht wird oder nicht oft, manchmal nicht gemacht wird, dass man sich auch nicht öffnet und weiß, was hat diesen Person in seinem Leben erlebt, was lief in seinem Land zum Beispiel ab oder hat er es wirklich verdient zu flüchten oder kommt er jetzt nur hier zum Easy Life sozusagen, sagen wir das so. Ich glaube, man muss auch beide Seiten verstehen. Beide Seiten haben gute Gründe, warum der Geflüchtete wegkommt, warum der andere sich ein bisschen Sorge macht oder die andere sich Sorgen machen, warum oder wie sich diese Personen verhalten würden. Und ich glaube, durch Geschichten wie Yusras oder jeder eigentlich aus dem Refugee Team kann es auch zeigen oder kann es viele Leute zeigen, dass auch geflüchtete Menschen ein Teil das Community sein können und halt auch ein aktives Teil das Community. Und ich glaube, dafür ist halt den Film gemacht und ich bin auch dafür und stehe stark dafür, dass mehreren Spotlights auf solchen Geschichte gemacht werden soll.
Jetzt ist die Lage in Syrien ja immer noch sehr ernst und du hast vorhin schon selber gesagt, Deutschland ist eigentlich deine Heimat viel mehr als Syrien. Kannst du dir trotzdem vorstellen oder würdest du das wollen, irgendwann nach Syrien zurückzukehren?
Ich weiß es nicht, wie es bei mir wegen meiner Status mit dem Refugee-Team, dass ich jetzt nicht ein Verräter des Landes oder was auch immer bezeichnet wird. Also ich bin nicht der größte Fan von unserer Regierung. Ich bin aber auch nicht der größte Fan es ist sehr, sehr, sehr kompliziert, die Lage. Ich stehe natürlich nicht für den Regime und was sie gemacht haben. Ich stehe aber auch auf gar keinen Fall zu den zu was anderes, was uns außerhalb ein Gesetzes regeln würde. Ich stehe auch zu keinen Regeln aus dem 7. oder 6. Jahrhundert, um unser Leben in 2024 zu richten. Deswegen kann ich in Syrien in dem Krieg wirklich nie ein richtiges Seite aussuchen, weil ich könnte nie wirklich sagen, die Seite ist besser und die Seite ist besser. Das ist auch der Grund, warum ich nicht dort mehr lebe, sondern auch wo ganz anders. Und da bin ich ganz raus. Was ich aber auch sehr schade finde, ist, dass Syrien ein sehr schönes Land eigentlich. Ich habe sehr, wir haben einmal geschafft, durch alle 14 Städte oder große Städte in Syrien. Wir haben in Syrien diese System mit Bundesländern nicht, wie es hier in viele westlichen Ländern ist, sondern bei uns war es immer große Städte und kleine Städte, und große Städte sind quasi 14. Wir haben es einmal alle durch eine Reise gemacht mit unserer Familie, mit dem Auto. Ich habe auf jeden Fall sehr schöne Erinnerungen von dort an Orten, die ich auch gerne nochmal besuchen würde. Das passieren würde, weiß ich nicht. Wie gesagt, solange es nicht 100% sicher ist, dass ich dort problemlos rein und rauskommen würde, würde ich es nicht machen. Und es gibt ein zweites Problem, dass bei uns in Syrien das Armee eine Pflicht ist, und ich habe meine Pflicht natürlich nicht absolviert. Das heißt, ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer deutschen Staatsbürgerschaft dahin fliege, ob ich immer noch als Syrer zähle oder nicht. Das kenne ich leider nicht, oder da kann ich mich selber nicht so gut aus. Aber das ist natürlich auch ein zweites Thema, was halt geklärt sein musste, bevor ich irgendwo hinfliege, wo ich nicht zurückkomme.
Das Problem hat ein Freund von mir, dessen Familie aus der Türkei kommt, auch mit
Ja,
der
das.
Militärpflicht quasi, ja.
Ja, das war eigentlich der allererste Grund, warum wir Syrien verlassen haben. Mein Bruder ist, wie gesagt, hat sieben Seminare fertig gemacht mit dem Uni, und er stand quasi 6 oder 7 Monate vor seiner Abschluss, und wenn er fertig ist, dann muss er halt zum Armee. Und während man studiert, man darf es irgendwie verschieben, immer. Man muss aber auch das Jahr schaffen. Ich glaube, man darf auch nur zweimal wiederholen. Und wenn die merken, ah, der wiederholt nur, damit er es verschiebt immer, dann sagen sie auch irgendwann mal nein. Und von daher war das auch eine sehr spontane Entscheidung von unseren Eltern, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt weg, weil das war auch eine neue Regelung in 2015, dass alle, die fertig mit Uni sind, müssen sofort zum Armee. Ich meine, 2014, 15 war ja Krieg Peak. Ryan, war ja wirklich der Krieg wirklich am Peak, und da haben sie auch jeder Person, also ich glaube, bis von 19 bis 65 haben sie alles mitgenommen, was halt auch eine Waffe tragen kann und an der Front
Ja.
geschickt. Es sind auch sehr viele Leute daran gestorben, weil du kannst nicht jemanden aus der Straße holen und sagen, hier, du musst jetzt kämpfen. Es hat alles Sinn, warum zum Beispiel ein Soldat 6, 7 Monate erst gebildet sein muss, bevor er überhaupt schießen muss oder so. Und ja, bei uns lebt das leider anders. Sind sehr viele unschuldige Menschen daran gestorben, und wollten wir nicht Teil davon sein.
Kann ich mir gut vorstellen. Ja, fast 1 Million Syrer und Syrerinnen haben in Deutschland jetzt schon Schutz gefunden. Auch davor hatte Deutschland bereits eine lange, wirklich sehr lange Migrationsgeschichte. Jeder vierte Deutsche hat einen Migrationshintergrund. Deutschland ist also ein sehr vielfältiges Land, definitiv. Auf der einen Seite erleben wir regelmäßig große Solidarität, insbesondere 2015. Auf der anderen Seite erleben wir seit Jahren ein Erstarken, zum Beispiel der rechtsextremen AfD. Bereitet dir das Sorgen? Mir auf jeden Fall.
Boah, ich bin leider nicht so stark in Politik drin, in deutsche Politik auf jeden Fall. Ich sag mal so, keiner wird, jetzt reden wir von very worst case scenario, AfD ist jetzt Regierung. Ich sag mal so, ich glaube, keiner wird abgeschoben, der wirklich hier irgendwas getan hat oder irgendwas tut in seinem Leben. Was viele Deutsche natürlich immer nervt an Migranten, dass die Kultur nicht passt zwischen die ganz besonders Leute, die aus Mittelosten kommen, und mit der westlichen europäischen Kultur. Da gibt es auf jeden Fall sehr große unterschiedliche Meinungen dazu. Was halt auch nicht als Meinung zählt, sondern auch heutzutage als Fact. Man kann zum Beispiel Frauen unterdrücken in Ländern im Osten nicht als Meinung sieht, sondern das ist eine Fact, die es gibt. Und sowas kann man natürlich zum Beispiel nicht in Deutschland machen. Und jeder steht dafür oder dagegen, nicht dafür. Oder ich wollte sagen, jeder steht dafür, dass sowas halt nicht mehr gemacht wird. Und Leute, die in Deutschland leben wollen, sie müssen auch damit klarkommen, dass hier die Lage anders ist als in unseren Ländern. Und ich glaube, bevor wir, jetzt sage ich wir, als Teil des deutsches Community, ich glaube, bevor wir Leute wie AfD oder wie Politikern aus der AfD kämpfen wollen, sollten wir lieber die geflüchtete Leute besser Integrationsmöglichkeiten anbieten, dass zum Beispiel in der Arbeitsamt nicht einfach sagen können, ja, ich bin krank und einen Attest aus einem gekauften Arzt holen und dafür halt nichts mehr machen müssen. Ich habe zum Beispiel, bei mir war das natürlich so, dass ich auch die Sprache lernen wollte, dass ich auch mit den anderen kommunizieren wollte. Aber ich weiß, dass nicht jeder Mensch wie ich, nicht jeder tickt das Gleiche. Wir sind alle unterschiedlich. Das macht das Leben natürlich noch schöner. Aber klar, es gibt gute Seiten an unterschiedlich sein. Es gibt aber auch negative Seiten an unterschiedlich sein. Aber auch nicht negativ in der Sinne von schlecht, sondern ich weiß nicht, wie du tickst, du weißt nicht, wie ich ticke. Und wir müssen das halt so viel verbessern für Flüchtlinge, dass man auch wirklich null Ausrede hat. Man hat schon in Deutschland wirklich kaum Ausreden, um nicht erfolgreich zu sein, um nicht irgendwas aus einem Leben zu machen zu können. Weil in Deutschland bietet sich sehr viele Möglichkeiten und nicht nur in Deutschland. Wenn ich jetzt nur Deutschland sage, klingt das ein bisschen gering, aber in Holland ist das genauso. In Schweden, Dänemark, wo auch immer in Europa gibt's immer die Möglichkeiten, erfolgreich zu sein, ein gutes Leben zu sichern und trotzdem entscheiden sich sehr viele Leute dagegen und ich glaube, das sind die Leute, die es nicht wissen, dass diese Möglichkeiten überhaupt entstehen oder es auch vermeiden zu müssen, aber das ist ein kleinerer Teil und deswegen ist das für mich umso wichtiger, die Leute noch besser die Integrationsprogramme anzubieten und ich meine, es ist schon oder von wie man auf Social Media oder auf Beiträge von Leute sieht, wie einfach es ist, hier Leute zu verarschen und sagen, dass man nicht arbeiten gehen zum Beispiel kann oder dass man keine Schule machen kann, um Deutsch zu lernen, weil man irgendeinem Problem oder Hinderung hat. Und zack, lebt man schon von der deutschen Staat. Und wenn das zum Beispiel eine Deutscher, der sein ganzes Leben lang arbeitet und dafür was getan hat und die Steuern auch bezahlt und er sieht, dass das viele Menschen ganz einfach so bekommen und dafür nichts machen und nichts probieren überhaupt daraus zu machen. Das finde ich muss geändert sein und die Leute einfach eine bessere, wie gesagt, Integration, Programme, Kurse oder halt auch besser darauf geachtet wird, wer was bekommt und wie viel was jeder bekommt. Und darauf müssen halt wirklich viel mehr gearbeitet sein als unbedingt auch um AfD oder so zu achten.
Kommen wir zurück zum Sport. Deutschland ist ja gerade Gastgeber für die Europameisterschaft im Fußball der Herren. Mhm. Glaubst du, Deutschland kann auch aufgrund seiner Einwanderungsgeschichte ein besonders guter Gastgeber für Sportevents sein?
Ja, ich glaub, Deutschland hat auf jeden Fall sehr gute Städte vor allem. Also die deutsche Sport, wie heißt das, die Olympiastützpunkte sind auf jeden Fall sehr gut vorbereitet, zum Beispiel für Trainings, als Trainingsstätte für viele Sportarten zum Beispiel zu hosten, falls jetzt eine große Event sein sollte oder so. Deswegen gehe ich stark davon raus, dass Deutschland auch nochmal Olympia hosten sollte und ich würde mich natürlich freuen. Ich meine, wie oft passiert Olympia neben einem? dass man es auch ein bisschen mitbekommt und ja, diese Atmosphäre auch erlebt. Welche Stadt würde ich jetzt nicht so genau sagen können? Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass Berlin eine sehr gute Stadt wäre. Das wäre halt auch richtig cool, dass man nach 100 Jahren auch zeigen kann, egal was das Land innerhalb von diesen 100 Jahren erlebt hat, dass man immer noch zurück stark schlagen kann und auch, ich meine, wir sind hier sehr gut vorbereitet und ausgestattet und ich wäre stark dafür, natürlich aus meiner sportlichen Beziehung zum Leben sozusagen oder bei der Entscheidung treffen. Aber natürlich muss man auch achten, was wäre halt die Reaktion von den Menschen. Wie ist das ökonomisch gerade, ob das auch möglich wäre, weil ich weiß, wie viel Olympia kostet. Also ich weiß es nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, wie viel Olympia so ein Event kosten wird. Und ja, ich glaube, es lohnt sich schon auf jeden Fall, aber es lohnt sich nicht, das Land, keine Ahnung, in Minus zu bringen, nur um sowas zu organisieren. Aber das kann ich mir bei den Deutschen oder in Deutschland sehr schlecht vorstellen.
Dann kommen wir zur letzten Frage. Wenn du einen Wunsch hättest, äußern dürftest oder eine Idee, wie Olympia in Deutschland aussehen soll oder was in Olympia in Deutschland vor allem bewirken sollte, was wäre das?
Was ich immer cool finde oder cool finden würde, ist so ein Masters Olympia. So ein, weiß ich nicht warum. Ich finde so etwas oder Leute, die zum Beispiel professionelle Sport aufgehört haben, aber immer noch so richtig aktiv im Sport sind. Ich glaube, man hätte sie auch die Möglichkeit anbieten sollen, in so einer Event zu sein. Aber wie gesagt, da spielt wieder das Geld und da, die das will an irgendeinem Land, die das organisieren will. Ich meine, Olympia an sich geht schon einen Monat und noch einen Monat Paralympischen Spielen und dann noch einen Monat Masters Olympia. Das wäre schon zu viel. Aber das war immer so ein Idee einfach, was ich immer cool fand. Und ich glaube, in Deutschland oder Deutschland ist halt das Land für so immer Neuigkeiten und neue Ideen. Und ich glaube, das hätte hier was sein können, aber muss nicht unbedingt sein.
Wir sind am Ende unserer fünften Folge angelangt. Zum Abschluss darf jeder Gast einen Song auf unsere Playlist setzen. Diese findet ihr auf Spotify unter dem Namen Dein Song, Deine Spiele. 12 Songs sind bereits auf der Liste. Heute kommen noch mal 3 dazu. Und wir freuen uns, wenn wir auch von dir, Ala, einen Song auf die Playlist packen dürfen. Gerne einen Song, der dich jetzt in den letzten Trainingssessions vor den Spielen in Paris so richtig motiviert. Welcher wäre das?
Von dem ich hier mein Tattoo habe.
Ah ja, okay. Für die Hörerinnen und Hörer, er zeigt uns gerade in die Kamera ein Tattoo mit einem Songzitat quasi.
Der Start geht, when everybody's got their soul on sale, I don't wanna be just a number, never gonna try to change myself, that's who I am.
Cool.
Der kommt aus dem Song How I Am von The Score, ein Band aus Amerika. Die spielen Alternative Rock, also quasi so New School Rock and Roll. Und ja, das ist immer der allerletzte Song, den ich, bevor ich meine Kopfhörer ausmache im Wettkampf, rausnehme. Und ist auch eigentlich den Song höre ich immer, egal wann, egal wo. Ja, deswegen würde ich auch gerne diesen Song nehmen.
Cool. Ja, dann schließe ich mich halt direkt an. Ja, für mich ist es Leave Them All Behind von Billy Talent. Weiß nicht, das weiß nicht, ich bin da ein bisschen wahrscheinlich rockig unterwegs, aber ja. Ninja, wie schaut es bei dir aus? Welchen nimmst du?
Nein, das ist geil. Bei Billy Talent auf einem Festival habe ich meine erste und einzige blutige Nase bekommen, weil ich mit 1,38 Meter vorne reingegangen bin. Das ist meine Erinnerung an Billy
Okay.
Talent. Naja. Ich nehme Deichkind. Leider geil.
Okay, hört sich auch gut an. Ja, das war die fünfte Folge von Deine Ideen, Deine Spiele, der Podcast mit Schwimmer Ala Maso und deinen Host Ninja Lagrande und mir, Felix Loch.
Schön, dass ihr reingehört habt. Danke, Ala, für deine Zeit und ganz viel Erfolg und eine tolle Zeit in Paris.
Dankeschön.
Im August gibt es dann die nächste Folge, direkt nach den Olympischen und vor den Paralympischen Spielen. Seid gespannt auf unsere nächsten Gäste, abonniert den Podcast und verfolgt unsere Social-Media-Kanäle.
Ihr findet deine Ideen, deine Spiele bei Instagram, Facebook und TikTok unter deine-spiele. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.